Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zur Glaubensinformation aus Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 23. Oktober im Jahr des Herrn 2024 oder nach dem jüdischen Kalender den 21. Tischrei im Jahr 5785 seit Erschaffung der Welt. Es ist der letzte Tag des Sukkot-Festes. Morgen feiern die Juden Simchat Torah, die Freude über die Gabe der Weisung des Herrn. Und aus diesem besonderen Anlass erlaube ich mir, einen jüdischen Gruß zu entrichten zu diesen Festtagen. Gmar Chatima Tova allen jüdischen Freundinnen und Freunden. Ich freue mich, dass Sie sich hier live dazugeschaltet haben, denn heute haben wir ein Wunschthema. Es wird um Krieg und Frieden, Kriegsdienstverweigerung oder Wehrdienst gehen. Ein sehr spannendes Thema, das nicht so ganz leicht zu bearbeiten ist, gerade wenn man es aus der biblischen Grundlage heraus sieht. Aber ein Wunschthema, und das ist das Stichwort. Sie können mir natürlich Ihre Wünsche schicken, auch das Feedback hier zur Sendung Theologische Fragen allgemeiner Natur. Nutzen Sie dann bitte die E-Mail-Adresse info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Die kommt direkt zu mir. Ich verspreche, alle E-Mails zu beantworten. Manchmal dauert das etwas, wenn das Mailaufkommen sehr hoch ist. Im Moment ist es wieder der Fall. Ich habe noch einige Mails da liegen, die sind schon 2, 3 Wochen alt. Aber ich verspreche, jede Mail zu beantworten. Kleine Einschränkung, fast jede. Denn in den letzten Wochen habe ich teilweise Mails bekommen, die vom Stil her so unterirdisch waren, wo ich sage, Sachfragen gerne, Sachkritik auch gerne. Aber wenn ich alleine schon beschimpft werde, bloß weil ich katholisch bin, obwohl man mich nicht kennt, verzeihen Sie mir, das ist mir dann auch für eine Antwort zu schade. Egal, ob es in Kommentaren ist oder in Mails. Bitte wahren Sie einfach den Stil, den Respekt. Ich wahre ihn auch. Dann kommen wir miteinander ins Geschäft. Aber nutzen Sie sehr gerne die E-Mail-Adresse info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Wenn Sie am 23. Oktober 2024 gegen 19 Uhr hier live eingeschaltet haben, können Sie auch direkt ins Webinar gehen unter www.kck42.de/webinar. Dann sind Sie ja live dabei. Ich sehe, dass Sie sich hier zugeschaltet haben und Sie könnten gegebenenfalls über die Handhebe- oder die Chatfunktion sich zu Wort melden und Frage stellen. Ich versuche, das alles im Blick zu behalten und kann Ihnen entweder dann das Wort erteilen oder versuche, auf Ihre Fragen einzugehen. Entschuldigung. Ähnliches gilt auch für die Live-Übertragung bei Facebook. Die habe ich hier auch parallel laufen. Wenn Sie da Fragen in den Kommentar hineinschreiben, versuche ich auch, das noch live hier entsprechend zu beantworten. Ansonsten wird es die Antwort später geben. Wie gesagt, ich muss hier so ein paar Sachen parallel beobachten. Auf der anderen Seite können Sie sich natürlich sehr gerne auch die Aufzeichnung anschauen, die wir kurz nach der Live-Sendung bei YouTube veröffentlichen. Da gibt es einen eigenen YouTube-Channel, Katzierkirche Video. Und in diesem Live-Channel, in diesem YouTube-Channel gibt es dann auch eine Playlist zur Glaubensinformation, wo wir alle Glaubensinformationen veröffentlicht haben. Auf diese Playlist kommen Sie auch, wenn Sie diesen QR-Code hinter mir einscannen, dann kommen Sie direkt dorthin. Oder Sie hören sich vielleicht die Aufzeichnung an, die wir als Podcast veröffentlichen. Dahin kommen Sie, wenn Sie auf die Internetseite podcast.pr-werner-kleine.de gehen. Da können Sie den RSS-Feed kopieren, abonnieren im Podcatcher Ihrer Wahl. Die Glaubensinformationen finden Sie aber auch da. Wenn Sie ein solches Abo dort gestartet haben, bekommen Sie die aktuelle Glaubensinformation unmittelbar nach der Veröffentlichung direkt live in Ihren Podcatcher gespielt und können Sie dort anhören. Jetzt zum Thema: Krieg und Frieden, Kriegsdienstverweigerung oder Wehrdienst. Was ist ethisch geboten? Das ist in der Tat eine ethische Herausforderung. Ich habe über viele, viele Jahre bis zum Jahr 2011, als die Wehrdienst hier in Deutschland ausgesetzt wurde, abgeschafft wurde sie nie, sie ist ja nur ausgesetzt, Kriegsdienstverweigerer als Berater und Beistand beraten und in die Ausschussverfahren begleitet. Ich habe selbst vor vielen Jahren mal den Kriegsdienst verweigert. Und ich kann nur sagen, das ist schon auch eine dilemmatöse Situation, weil man sich auch als Kriegsdienstverweigerer nicht einfach zurücklehnen kann und sagen kann, ich habe da die gute, saubere Lösung gewählt. Denn wenn wir in einer kriegerischen Situation sind, wo wir angegriffen werden, wo Familienmitglieder vielleicht bedroht sind, als Kriegsdienstverweigerer sagen, ich kann auf gar keinen Fall die Waffe in die Hand nehmen, dann ist das ethisch sicherlich eine hochmoralische und wertvolle Entscheidung. Aber man macht sich natürlich unter Umständen auch verantwortlich oder übernimmt die Verantwortung, dass man eben nicht verteidigen kann. Auf der anderen Seite, der Soldat, Der sagt, zur Not gehe ich auch mit der Waffe in der Hand hin und Soldaten werden halt primär auch zum Töten ausgebildet, das muss man sagen. Ich habe vor langen Jahren mal in einem Gymnasium hier in Wuppertal, damals an der Siegestraße, heute Johannes-Rau-Gymnasium, gemeinsam mit einem Jugendoffizier in einer Klasse die beiden Wege vorgestellt, den der Kriegsdienstverweigerung und den der Bundeswehr. Erstmal sehe ich da natürlich schlecht aus, weil der hat seine ganzen Wappen, Wimpel, Orden und was weiß ich was da. Als Kriegsdienstverweigerer habe ich erstmal nichts. Aber ich habe dann in der Diskussion ihm die entscheidende Frage gestellt, bei all den bunten Sachen, die wir hier gesehen haben, wo man sieht, das sieht ja toll aus, fast wie ein Geländespiel. Eins muss man doch sagen, der primäre Ausbildungszweck eines Soldaten ist die Tötung. Und das bejahte er. Denn darum geht es ja, dass man zur Not eben auch die Tötung von Menschen in Kauf nimmt. Zur Verteidigung der Freiheit. Auch das ist, muss man erstmal sagen, ein hohes Gut. Sie merken, der eine Weg wie der andere, der Kriegsdienstverweigerung wie der des Soldatendaseins, bedeutet eine ethische Herausforderung und löst uns nicht prinzipiell aus diesem Dilemma heraus. Umso wichtiger ist es gerade für Christinnen und Christen, für glaubende Menschen, sich eine Orientierung zu suchen. Und da fällt auf, dass man ja immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert wird. Das ist schon erstaunlich. Auch in den Mails, von denen ich Anfang erzählt habe, die dann oft im harschen Brustton der Überzeugung daherkommen, man merkt oft schon in der dritten und vierten Zeile, so richtig gelesen haben sie die Bibel nicht. Sie kennen Versatzstücke und sie kennen Vorurteile. Ein klassisches Vorurteil ist, der Gott des Alten Testamentes ist ein Rachegott, ein Kriegsgott, ein Kriegsherr. Der Gott des Neuen Testamentes ist so friedlich, als wenn es zwei unterschiedliche Götter wären. Nein, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wenn Sie so wollen, ich finde diese Sprachregelung furchtbar, aber ich übernehme sie jetzt. Wenn Sie so wollen, der Gott des Alten Testamentes ist auch der Vater Jesu Christi, der des Neuen Testamentes. Das sind keine zwei unterschiedlichen Personen. Aber es gibt dieses Vorurteil. Ich werde dieses Vorurteil gleich durchbrechen müssen. Denn erstens finden wir auch im Alten Testament Stellen, die den Frieden herbeisehnen, wo Gott zum Frieden aufruft. Alleine der Satz der Friedensbewegung, Schwerter zu Pflugscharen, umgekehrt, doch von der Schwerter zu Pflugscharen, so, ist ja ein Satz aus dem Alten Testament. Wir werden gleich andere Sätze hören, wo die große Friedensvision ist. Jesaja 9, etwas, was wir in der Advents- und Weihnachtszeit hören. Der Friedefürst, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt. Große Friedensvisionen im Alten Testament. Ja, damit ist ja das Neue Testament quasi vorbereitet. Das ist ja nur noch der friedliche Gott, der alles beiseite lässt. Ja, da möchte ich Ihnen direkt einmal eine Stelle aus dem Neuen Testament einblenden, wo man sagen muss, da sieht die Welt dann doch schon etwas anders aus. Wir sind hier in der Offenbarung des Johannes. Dort wird im 19. Kapitel, in den Versen 11 bis 21, ein endzeitlicher Krieg geschildert, wo es ums Ganze geht. Schauen wir uns den Text mal an. Wohlgemerkt, wir sind im Neuen Testament. Dann sah ich den Himmel offen und siehe, da war ein weißes Pferd und der auf ihm saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Gerecht richtet er und führt er Krieg. Kleine Nebenbemerkung. Am Anfang der Offenbarung werden die vier apokalyptischen Reiter vorgestellt. Der vierte Reiter ist der auf dem weißen Pferd. Es wird in der ganzen Offenbarung nirgendwo eindeutig gesagt, um wen es sich handelt. Es scheint aber eine messianische Figur zu sein. Vieles in der Offenbarung des Johannes ist ja metaphorisch verpackt. Es ist, wenn man so will, eine Christusfigur. Also, der friedfertige Christus sitzt hier schon mal auf einem Schlachtross. Seine Augen waren wie Feuerflammen und auf dem Haupt trug er viele Diademe und auf ihm stand ein Name geschrieben, den er allein kennt. Bekleidet war er mit einem blutgetränkten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes, griechisch Logos Theou. Wie in der Johannesprolog, wo das Wort Gottes gepriesen wird. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden, sie waren in reines weißes Linnen gekleidet. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, mit ihm wird er die Völker schlagen und er weidet sie mit eisernem Zepter und er tritt die Kelter des Weines, des rächenden Zornes Gottes, des Herrschers über die ganze Schöpfung. Auf seinem Haupt und auf seiner Hüfte trägt er den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Dann sah ich einen Engel, der in der Sonne stand. Er rief mit lauter Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel flogen: Kommt her, versammelt euch zum großen Mahl Gottes, fresst Fleisch von Königen, von Heerführern und von Helden, Fleisch von Pferden und ihren Reitern, Fleisch von allen, von Freien und Sklaven, von Großen und Kleinen. Dann sah ich das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, und seinem Heer Krieg zu führen. Aber das Tier wurde gepackt und mit ihm der falsche Prophet. Er hatte vor seinen Augen Zeichen getan und dadurch alle verführt, die das Kennzeichen des Tieres angenommen und sein Standbild angebetet hatten. Bei lebendigem Leib wurden beide in den See von brennendem Schwefel geworfen. Die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund des Reiters kam. Und alle Vögel fraßen sich satt an ihrem Fleisch. Es war eine Szene wie bei Herr der Ringe oder Game of Thrones. Suchen Sie sich was aus. Neues Testament. Wer immer behauptet, das Neue Testament sei doch von Friedfertigkeit durchdrungen, den weise man hin auf Offenbarung 19 ab Vers 11. Brutaler kann man eine Szene ja kaum darstellen, wenn die Vögel das Fleisch der lebenden Feinde dort fressen. Ja, man kann auch das alles exegetisch einordnen, kann es psychologisierend erklären. Die Offenbarung des Johannes richtet sich ja an in der Verfolgung lebende Gemeinden, die gestärkt werden sollen. Und da sind solche Fantasien möglicherweise, ich ringe um Worte, verständlich, die dann so der Angstabfuhr dienen, dass man dem Feind den Pest an den Hals wünscht. Trotzdem steht es so in unserer Heiligen Schrift drin. Kein schöner Text, keiner, der zur Verhandlung mit dem Feind aufruft, das große Loblied der Diplomatie singt, ein Geben und Nehmen, sondern der zur Vernichtung des Feindes auftritt, auf furchtbarste Weise. Ich setze diesen Text an den Anfang, um einfach einen Kontrapunkt zu setzen, um das potenzielle Vorurteil, das im Raum steht, von Anfang an zu durchbrechen, dass das Neue Testament eine rein friedfertige Situation sei und nur zum Frieden aufrufen würde, das Alte Testament aber grausam und furchtbar. Nein, das geht auch vice versa. Wir haben im Alten Testament große Friedensvisionen und im Neuen Testament, wie wir es gerade gesehen haben, auch furchtbare Rachegedanken, furchtbare Kriegsvisionen. Ja, der Gute führt hier Krieg gegen das Böse. Das tut der Sache aber keinen Abbruch, dass das Böse brutalst vernichtet wird. Also, Vorurteil können wir an der Stelle eigentlich schon zerbrechen. So einfach ist es nicht. AT Krieg, NT Frieden. So leicht funktioniert es nicht. Ein anderes Vorurteil betrifft die Person Jesu Christi. Der wird ja gerne so als Friedensfreak dargestellt. Mit langem, wallendem Haar und weißem Gewand geht er eigentlich nicht durchs Land, sondern schwebt daher und säuselt mit sanft behauchter Stimme Worte des Friedens. Ja, aus seinem Mund hören wir die Seligpreisung, selig sind die Friedfertigen. Ja, das sagt er. Aber er ist auch ein Mann, der zum Zorn neigte. Beispiel die Tempelreinigung. Da macht er sich eine Geißel aus Stricken, wirft Tische um, schlägt um sich und treibt die Händler aus dem Tempel heraus. Er redet nicht. Er ist in Rage. Also Jesus ist alles andere als ein Friedensfreak gewesen. Der konnte durchaus auch zum Zorn neigen und Wutausbrüche haben. Auch hier müssen wir hinter das Vorurteil ein großes Fragezeichen machen. Und der Fragezeichen werden gleich sicherlich noch mehr kommen. Allein das zeigt schon, dass eine voreilige Aufteilung, AT Krieg, NT Frieden, AT besser nicht, das ist irgendwie Schmuddelskram, NT super, nein, 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 das funktioniert so nicht. Wir haben hier vor einigen Folgen ja über den Sinn und Zweck der Heiligen Schrift der Bibel gesprochen. Die Bibel ist eine Tendenzschrift, die nicht vom Himmel gefallen ist, sondern wo Menschen im Licht des Glaubens ihr Leben, Lebenserfahrung, Menschheitsgeschichte reflektiert haben. Wohlgemerkt eine Tendenzschrift, die aus dem Licht des Glaubens geschrieben worden ist. Es gibt andere Schriften, die es zeitgenössisch auch gibt, die man findet, die werden bestimmte Vorgänge komplett anders deuten. Beispiel: Wenn wir den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten nehmen und die wunderbare Rettung im Schilfmeer, dann wird man dann natürlich sagen, Gott hat geholfen. Wenn man auf der Seite Ägyptens steht, dann wird man sagen, die Götter haben uns verlassen. Es ist eine Frage der Perspektive. Ich weiß nicht, ob Sie gestern Abend Real Madrid gegen Dortmund gesehen haben. Die erste Halbzeit, würde man sagen, grandios gespielt. In der Halbzeitpause vercoacht. In der zweiten Halbzeit voll aufs Maul gefallen. Wenn man die Dortmunder Perspektive nimmt. Hat man die Madrider Perspektive, würde man sagen, die erste Halbzeit, naja. Aber in der zweiten Halbzeit, super Coaching, klasse Trainer, klasse Mannschaft. Kommt darauf an, aus welcher Perspektive Sie auf einen Vorgang schauen. So haben wir es in der Bibel eben mit einer Schrift zu tun, die aus der Sicht des Glaubens Leben deutet. Und wenn man dort in, ja, existenziellen Situationen, die eigentlich nicht dazu geeignet waren, zu überleben, trotzdem gerettet wird, dann wird das natürlich eine entsprechende Deutung erfahren. Umgekehrt, wenn man in Situationen verliert, wird auch das aus der Sicht des Glaubens entsprechende Deutung erfahren. In Situationen, wo man angegriffen wird, wird man Gott als Kriegsherrn anrufen, schütze uns, verteidige uns. In Situationen, wo man vielleicht eher schwach ist und der Sieg in weiter Ferne rückt, wird man sagen, lass Friede werden, lass Friede werden. Die Bibel ist zu einem Teil natürlich nicht alleine, aber zu einem Teil eben auch Lebensdeutung aus der Sicht des Glaubens. Und das bestimmt das. Und wer könnte bezweifeln, dass der Krieg eine Realität ist, die zu dieser Welt gehört? Leider, leider. Eine furchtbare Realität. Woher kommt dieser Krieg überhaupt? Sie brauchen gar nicht in die Ukraine schauen. Sie brauchen gar nicht nach Afrika schauen, wo viel furchtbarere Kriege toben als in der Ukraine und im Nahen Osten. Kein Mensch guckt dahin. Wir brauchen gar nicht nach China schauen, was den Uiguren angetan wird. Wir brauchen gar nicht in den Nahen Osten schauen. Sie brauchen einfach nur vor die Tür gehen. Zum Edeka. Oder wenn Sommerschlussverkauf ist. Wenn es darum geht, ich will haben. Ich will haben. Zwei Herzen schlagen in unserer Brust. Der Selbsterhaltungstrieb und die damit verbundene Aggression, die uns auch das Überleben sichert. So ein Säbelzahntiger läuft halt nicht weg, wenn man ihm gut zuredet. Den muss man packen oder man muss fliehen. Und auf der anderen Seite, gerade für uns Menschen wichtig, so ein Altruismus, weil wir letzten Endes doch nicht alleine leben können. Und dieser Selbsterhaltungstrieb, ich zuerst und der Altruismus, ja, wir müssen einander beistehen, die ringen permanent in uns. Permanent. Und manchmal gewinnt die eine Seite die Oberhand und manchmal die andere. Und wenn es ums Ganze geht, dann pfeifen wir auch schon mal auf den Altruismus. Dann geht es plötzlich nur, Hauptsache ich. Me, myself and I. Konnten Sie in der Corona-Pandemie wunderbar sehen. Da wäre Altruismus gefragt gewesen. Aber jeder hat gesagt, ich will raus, ich will ins Restaurant. Das ist die Keimzelle, aus der auch Kriege entstehen. Kriege entstehen, weil irgendwelche Güter knapp geworden sind und man sie vom Gegner haben will. Kriege entstehen aber manchmal auch aus völlig wirren Ideologien, wie wir sie im Moment, etwa in der Ukraine erleben, wo ein Wladimir Putin irgendeiner großrussischen Idee folgt. Kriege entstehen durch Ideologien, weil man Religionen miteinander bekämpft, weil man Fantasien hat, dass die ganze Welt soll komplett islamisch oder was weiß ich was sein. Das ist das, was wir im Nahen Osten erleben. Mit der Verteidigungssituation und der Abwehr dann durch Israel, die ihrerseits wieder furchtbare Konsequenzen zeitigt und ich weiß nicht, wie man da herauskommen will. So entstehen Kriege. Und sie gehören zu unserer Realität, seit Menschen Eigentum haben. Man kann es fast sogar archäologisch nachweisen. Die Jäger und Sammler waren noch recht friedfertig. Auf der anderen Seite war ihr Geschäft das Töten von Tieren, waren relativ friedfertig, weil sie nur das quasi sich besorgten, was sie zum Leben brauchten. Mit der neolithischen Revolution und der Sesshaftwerdung der Menschen fing man an, Zäune zu bauen, fing man an, seinen Acker zu verteidigen. Und da entstand das, was die Aggression letzten Endes ausmacht. Es ist eine furchtbare Realität in dieser Welt, wie wir sie kennen. Die kann man nicht hinwegreden. Man kann sich wünschen, Gott möge doch eingreifen, das Böse vernichten. Und unsere Heilige Schrift hält eine Geschichte vor, in der Gott genau das getan hat. Es ist die Erzählung der Arche Noah. wo er alles Böse auf der Welt vernichtet und vertilgt. Nur Noah kann überleben, weil er der einzige Gerechte ist. Er darf aber seine Familie mitnehmen, und Sie ahnen es schon, wenn nur Noah der einzige Gerechte ist, er darf aber seine Familie retten, dann hat er da die Keimzelle schon wieder drin. Alles andere Böse auf der Welt wird vernichtet, weil man ja die Frage stellen muss, was ist denn jetzt so wenig böse, dass es nicht böse ist? Da bleibt nichts mehr übrig. Also wenn Gott eingreift und das Böse von der Welt wegnimmt, damit der große Friede wird, dann steht ja kein Stein mehr auf dem anderen. Als die Arche endlich trocken fällt und man hinausgeht, Noach baut sich einen Weinberg an, er besäuft sich gepflegt, und dann kommt Ham, einer seiner Söhne, und sieht seinen Vater nackt im Zelt leben, und er macht sich lustig darüber. Zack, geht es schon wieder los. Gott kann nicht einfach eingreifen. Wenn er es täte, wäre diese Welt nicht mehr. Und der Krieg scheint eine Realität zu sein, wie der Frieden, die nur halt da ist. Damit beschäftigt sich auch die Bibel. Aber die Bibel ist nicht naiv, weder im Alten noch im Neuen Testament. Auch die Botschaft Jesu ist schillernder, als man denkt. Wenn wir aber doch den Krieg als Realität anerkennen, was ist dann mit dem Frieden? Ja, wir finden den Satz im Neuen Testament in den Seligpreisungen, selig die Frieden stiften. Der Friede passiert aber nicht von selbst. Der Friede muss errungen werden. Er muss gestiftet werden. Er muss gemacht werden. Er entsteht, wenn man den Krieg fesselt, bindet. Das wird nicht ohne Gewalt gehen. Der Krieg wird nicht einfach so verschwinden. Die Friedensforschung unterscheidet deshalb zwischen zwei verschiedenen Aspekten, was die Friedensbindung angeht. Nämlich, es gibt den positiven Frieden, der entsteht durch zunehmende Gerechtigkeit. Das ist eine friedenssichernde Maßnahme. Können wir wirklich behaupten, in einer solchen Welt zu leben, in der die umfassende Gerechtigkeit für alle Menschen, Völker und Geschöpfe da ist? Nein, können wir nicht. Da, wo es nur einem Wesen schlecht geht, will dieses Wesen doch so sein wie alle anderen, und es wird darum kämpfen. Wir müssten also auch hier im Westen viel von uns weggeben, damit Frieden möglich wird in der Welt, damit der Neid aufhört. Aber wenn ich das sage, werden manche von Ihnen sicherlich schon zusammenzucken und sagen, ich weggeben, ich verzichten, da haben Sie es wieder, den Selbsterhaltungstrieb. Altruismus ist so eine Sache. Die zweite Form des Friedens ist der negative Frieden, das Abnehmen der Gewalt. Wie kann man das schaffen? Friedensforscher ringen darum. Rein durch Diplomatie, das wäre eine Verstandessache. Wenn aber ein Krieg irrational angefangen wurde, wenn ein Krieg ausbricht und bei dem es um Ressourcen geht, da kann man verhandeln. Da kann man sagen, gebt uns etwas von euren Ressourcen, wir bezahlen dafür oder wie auch immer. Aber wenn es um irrationale Ideen geht, wo will man denn da vernünftig verhandeln, wenn die Wirrnis Teil des Problems ist? Das wird sich nur lösen, wenn die Leute müde gekämpft sind. Und der Frieden eintritt, weil alle einfach erschöpft sind. Schwierige Sache. Was aber sagt die Bibel dazu, von der ich eben gerade sagte, die ist nicht naiv. Sie bildet das Leben ab, sie reflektiert das Leben, wie es ist. Und zu diesem Leben gehört eben dann auch, dass wir diese Realität des Krieges haben. Und da machen wir uns auf eine Reise, mal durch verschiedene Bibelstellen, ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit. Da säßen wir sehr, sehr lange. Aber wir machen uns mal auf eine Reise durch das Alte und das Neue Testament, um das eine oder andere zu schauen. Und wir beginnen mal mit dem Vorurteil. Gott der Rächer. Gott der Kriegsherr. Und da starten wir mal im Buch Exodus, Kapitel 15, Vers 3. Ich blende Ihnen die Seite mal ein. Kleinen Moment. Exodus 15, Vers 3. Da haben wir es. Da wird unumwunden festgestellt, und es geht um den Zusammenhang mit dem schon erwähnten Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Und es handelt sich hier um das Siegeslied, nachdem Pharaos Heer in den Fluten des Schilfmeers versunken sind. Übrigens ein Gesang, der bei uns in der Osternachtfeier seinen Platz hat, der römisch-katholischen Osternachtfeier seinen Platz hat. Da gibt es ja die sieben großen Lesungen aus dem Alten Testament. Beginn der Wortgottesfeier, nachdem das Exultet gesungen worden ist und die Osterkerze entzündet wurde. Und aus diesen sieben Lesungen darf der Priester gegebenenfalls auswählen, mindestens drei. Eine darf nie ausfallen, das ist eben jene Exodus-Lesung, weil diese Pessach-Idee, die ja mit dem Exodus-Fest verbunden ist, eben auch das Osterfest prägt. Und als Antwortgesang auf die Exodus-Lesung erfolgt dieses Siegeslied, das hier in Kapitel 15 dokumentiert ist. Wir lesen das nicht ganz durch, wir lesen nur den Vers 3, da heißt es: Der Herr ist ein Krieger, Herr ist sein Name. Das ist jetzt einigermaßen komisch formuliert, aber Sie sehen es ja hier eingeblendet, dass da Herr in Kapitälchen geschrieben ist. Das ist eine schöne Eigenart der neuen Einheit zur Besetzung von 2016, dass sie einem jüdischen Brauch folgend den Gottesnamen Yahweh den Juden ja aus Ehrfurcht nicht aussprechen. Und weitestgehend versuche ich, dieser Ehrfurcht zu folgen. Manchmal geht es nicht, wie jetzt hier in diesem Vortrag. Und das wird substituiert. Warum? Weil die Juden da, wo das sogenannte Tetragramm JHWH, also Yahweh steht, das substituieren. Etwa durch Hashem, der Name. Oder El Shaddai, der Ewige. Oder Adonai, Herr. Und das machen die in der Einheitsübersetzung da, wo im Urtext, also im Originaltext, das Tetragramm JHWH für Yahweh steht, also der Name Gottes, steht hier Herr. Deswegen steht da wortwörtlich, und ich überspringe jetzt mal diesen Brauch: Yahweh ist ein Krieger, Yahweh ist sein Name. Dann macht natürlich die zweite Satzhälfte auch Sinn. Yahweh ist sein Name. Da wird deutlich festgestellt, Gott ist ein Krieger. Er tritt für sein Volk ein. Das ist aber auch ein Hinweis, Gott führt Krieg nicht aus Spaß und Dollerei, weil er willkürlich wäre, sondern er führt Krieg, wenn es notwendig ist, um sein Volk zu schützen. Und jetzt wird es interessant, aber nur, wenn das Volk ihm folgt. Wenn das Volk sich von ihm abwendet, tut er, hätte ich beinahe gesagt, einen Teufel, dann führt er natürlich keinen Krieg. Damit verbunden ist aber noch ein anderer Gedanke, der verbunden ist mit einem anderen Ausspruch, den wir finden. Da sagt Gott zu den Menschen: Mein ist die Rache. Kann man daraus folgern, dass Gott ein Rachegott wäre? Nur wenn man die Bibel nicht kennt. Denn Gott nimmt damit das Racherecht für sich exklusiv in Anspruch. Rache ist übrigens ein Derivat des Wortes von Gerechtigkeit im Hebräischen auch. Das heißt, die Gerechtigkeit zu schaffen, ist mein Ding, sagt Gott, nicht euer Ding. Rache zu üben ist, wenn überhaupt, Gottes Sache, nicht des Menschen Sache. Gott nimmt dem Menschen das Recht über Leben und Tod aus der Hand. Das muss man wissen. Und damit verbunden ist gerade nicht die Idee, Gott rächt jetzt alles Mögliche, sondern wenn überhaupt, entscheidet Gott allein darüber. Dann finden wir aber noch einen anderen merkwürdigen Satz, zum Beispiel bei den Psalmen, der auch vielleicht etwas verstören kann. Da sind wir bei Psalm 144, Vers 1. Ich blende Ihnen den Text wieder ein. Dort mit dem Hin- und Herschalten immer ein bisschen. Das ist der Psalm 144, der ist überschrieben von David, also dem großen König. Und David betet dort: Gepriesen sei der Herr, mein Fels, der meine Hände den Kampf gelehrt hat, meine Finger den Krieg. David, der König, ist natürlich auch Kriegsherr gewesen. Er hat Kriege geführt. Und das Kriegshandwerk scheint er von Gott gelernt zu haben. Das heißt, auch hier findet eine Anheimstellung an Gott statt, eine Rückbindung. Gott ist so gesehen der letzte Oberbefehlshaber. Oder schauen wir in das Buch Deuteronomium hinein. Da rufe ich mir eben die Bibelstelle auf, dann blende ich sie Ihnen ein. Das Buch Deuteronomium, Kapitel 32, Vers 35, folgende. Die Seite erscheint bei mir schon, ich blende sie Ihnen ein. Mein ist die Strafe und die Vergeltung zu der Zeit, da ihr Fuß wanken wird. Ja, der Tag ihres Verderbens ist nah und ihr Verhängnis kommt schnell. Ja, der Herr wird seinem Volk Recht geben und mit seinen Dienern Mitleid haben. Er wird sehen, jede Hand ist ermüdet, es gibt nur noch Unterdrückte und Hilflose. Da haben Sie den Satz, den ich gerade schon anzitiert habe. der in manchen Übersetzungen wiedergegeben ist: Mein ist die Rache und die Vergeltung. Es ist Gottes Sache allein. Er ist der Herr über Leben und Tod. Und damit verbunden ist gerade nicht die Idee, dass er in jedem Fall Rache üben wird, sondern der Text, den wir hier gerade eingeblendet hatten aus dem Buch Deuteronomium, macht ja schon einen entsprechenden Hinweis. Ja, der Herr wird seinem Volk Recht geben. Es geht immer darum, Gerechtigkeit zu schaffen, nicht einfach die Tötung von Menschen billigend in Kauf zu nehmen und mit seinen Dienern Mitleid haben. Es geht eben darum, Unterdrückte und Hilflose zu schützen. Also auch hier ist Krieg und Rache kein Selbstzweck, sondern der Schutz unterdrückten Lebens. Gott, Jahwe, tritt, wenn Sie so wollen, als Anwalt auf, der zur Not bereit ist, das Recht auch mit Gewalt durchzusetzen. So macht das heute jeder Staat, wenn die Polizei etwa das Gewaltmonopol hat. Dann schauen wir mal in eine bemerkenswerte Stelle hinein, die aus mehrererlei Hinsicht bemerkenswert ist. Da sind wir im Buch des Propheten Micha. Der Prophet Micha hat auch die Idee der Völkerwallfahrt zum Zieren, ist also gerade für uns Heidenchristen, ich betone gerne, Heide ist man, wenn man nicht Jude ist im biblischen Sinne, dann ist man ein Goy, Plural Goyim. Ich bin kein Jude, also bin ich in diesem Sinne ein Heide. Ja, aber wir finden im Alten Testament bei den Propheten, unter anderem bei eben jenem Micha, den wir jetzt gleich anschauen werden, die große Idee der Völkerwallfahrt zum Zieren. Für uns Christen ist diese messianische Zeit angebrochen mit dem Kreuzestod und der Auferstehung Jesu. Darüber könnte man jetzt mit Juden trefflich streiten, aber es ist die Idee, die wir damit verbinden. Und da sehen wir jetzt mal hinein, das ist ein Text, der ist etwas länger, lohnt sich aber, ihn ganz anzuschauen. Wir sind also beim Buch des Propheten Micha im Kapitel 4 und jetzt kommt ein sehr, sehr langer Textblock, nämlich von Kapitel 4, Vers 1 bis Kapitel 5, Vers 14. Am Ende der Tage wird es geschehen, der Berg des Hauses des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge. Er überragt alle Hügel, zu ihm strömen Völker. Viele Nationen gehen und sagen auf, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er unterweise uns in seinen Wegen, auf seinen Pfaden wollen wir gehen, denn von Zion geht Weisung aus und das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird Recht schaffen zwischen vielen Völkern und mächtige Nationen zurechtweisen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht mehr das Schwert Nation gegen Nation und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Und ein jeder sitzt unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum und niemand schreckt ihn auf. Ja, der Mund des Herrn der Heerscharen hat gesprochen, auch wenn alle Völker ihren Weg gehen, ein jedes im Namen seines Gottes, so gehen wir schon jetzt im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und ewig. Also zuerst eine große Friedensvision mit den berühmten Worten Schwerter zu Pflugscharen, Lanzen zu Winzermessern. Ein Text aus dem Alten Testament. An jenem Tagspruch des Herrn will ich versammeln, was hinkt und was versprengt ist, zusammenführen, die, über die ich Unheil gebracht habe. Ich mache das Hinkende zum Rest und das Erschöpfte zu einem mächtigen Volk. Und der Herr ist ihr König auf dem Berg Zion von jetzt an auf ewig. Und du, schützender Turm für die Herde, Felssporn der Tochter Zion, zu dir wird sie gelangen und sie kommt wirklich die frühere Herrschaft, das Königtum zur Tochter Jerusalem. Jetzt aber, warum schreist du so laut? Ist denn kein König bei dir? Ist dein Berater zugrunde gegangen, dass dich Wehen gepackt haben wie eine Gebärende? Winde dich und brich in Geschrei aus, Tochter Zion, wie eine Gebärende. Denn jetzt wirst du hinausgehen aus der Stadt und auf freiem Feld wohnen. Du kommst nach Babel. Dort wirst du gerettet. Dort wird der Herr dich loskaufen aus der Hand deiner Feinde. Jetzt versammeln sich gegen dich viele Völker, die sagen, sie soll entweiht werden. Und unsere Augen sollen herabschauen auf Zion, aber sie haben nicht erkannt, die Pläne des Herrn und seine Absicht nicht verstanden, dass er sie gesammelt hat wie Gaben auf einer Tenne. Steh auf und drisch, Tochter Zion, denn ich mache dein Horn zu Eisen und mache deine Hufe aus Erz. Und du wirst viele Völker zermalmen und ihnen ihren ungerechten Besitz zum Banngut für den Herrn machen, für den Herrn der ganzen Erde ihr Vermögen. Hä? Wir hatten doch gerade noch die große Friedensvision, Schwerter zu Pflugscharen. Und jetzt wird hier von einem drohenden Krieg erzählt, der droht. Ja, das Volk Israel war wieder mal in der Bedrohung. Die Perser drohten zu kommen. Und hier wird im Endeffekt eine Motivation ausgesprochen. wie sie vielleicht gestern auch Real Madrid in der Kabine hatte vor der zweiten Halbzeit. Da wird eben nicht gesagt, lass uns verhandeln, sondern wird gesagt, die hauen wir weg. Das ist der Ton, mit dem hier gesprochen wird. Man macht sich verteidigungsbereit. Und das geschieht auch damit, indem man eben jetzt nicht sagt, wir halten mal stand, sondern die hauen wir weg, wir werden die zermalmen. Gerade noch die große Friedensvision und jetzt kommt die politische Realität. Verhandeln hat mit diesen Aggressoren, die da kommen, offenkundig keinen Sinn, sondern wir müssen jetzt kämpfen. Aber Jahwe ist der Kriegsherr. Er ist der Oberbefehlshaber. Er fragt sogar, wo ist denn dein König, der dich führt? Jetzt ritze ich dich wund, Tochter der Trauer. Ein Belagerungswall hat man gegen uns errichtet. Sie schlagen mit dem Stock ins Gesicht dem Richter Israels. Aber du, Bethlehem Ephrata, bist zwar klein unter den Sippen Judas, aus dir wird mal einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Seine Ursprünge liegen in ferner Vorzeit in längst vergangenen Tagen. Darum gibt er sie preis bis zu der Zeit, da die Gebärende geboren hat. Dann wird der Rest seiner Brüder zurückkehren zu den Söhnen Israels. Er wird auftreten und ihr Hirt sein in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Sie werden in Sicherheit wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Grenzen der Erde. Und er wird der Friede sein. Wenn Assur in unser Land einfällt und in unsere Paläste eindringt, dann stellen wir ihm 7 Hirten entgegen und 8 fürstliche Männer. Sie werden das Land Assur mit dem Schwert weiden, Nimrods Land an seinen Zugängen. Er wird uns vor Assur retten, wenn es in unser Land kommt und in unser Gebiet eindringt. Und der Rest Jakobs wird sein inmitten vieler Völker wie Tau, der vom Herrn kommt. Wie Regen, der auf die Pflanzen fällt, der auf niemand angewiesen ist und auf keinen Menschen zu warten braucht. Und der Rest Jakobs wird sein unter den Nationen inmitten vieler Völker, wie ein Löwe unter den Tieren des Waldes, wie ein junger Löwe inmitten von Schafherden. Wenn er vorübergeht, tritt er nieder und zerreißt und niemand ist da, der rettet. Du wirst die Hand gegen deine Feinde erheben und alle deine Gegner werden ausgerottet. An jenem Tag, Spruch des Herrn, werde ich deine Pferde in deiner Mitte vernichten und deine Kriegswagen zerstören. Ich vernichte die Städte in deinem Land und reiße alle deine Festungen nieder. Ich vernichte die Zaubermittel in deiner Hand und es wird bei dir keine Zeichendeuter mehr geben. Ich vernichte deine Götterbilder und deine Steinmale aus deiner Mitte und du wirst dich nicht mehr niederwerfen vor dem Werk deiner Hände. Ich reiße aus die Kultpfähle aus deiner Mitte und zerstöre deine Städte. Ich übe Vergeltung in Zorn und Grimm an den Nationen, die nicht gehört haben. Wohlgemerkt, ich. Gott, er ist der, wenn man so will, Oberbefehlshaber. Er ist derjenige, der das macht. Er ist derjenige, der für sein Volk eintritt, zur Not eben auch mit Kriegsgewalt. Sie erinnern aber, dass wir eingangs ja diese Szene aus dem Buch der Offenbarung hatten, dem Neuen Testament, das im Duktus, dem hiesigen Text, in nichts nachsteht. Furchtbare Vernichtungsfantasien in unserer heiligen Schrift. Ja, weil das Volk Israel und die frühen Christen halt in ihrem Leben bedroht waren, von außen. Und offenkundig ist der Gott, um den es uns geht, hier nicht so, dass er sagt, ich lass das mal geschehen, wir verhandeln da mal irgendwie. Er tritt tatsächlich ein. Es gibt offenkundig eine Art Recht auf Verteidigung. Zur Not, wohlgemerkt, zur Not auch mit Waffengewalt. Aber es besteht immer die Notwendigkeit, Gott nicht aus dem Blick zu verlieren. Der Mensch darf nicht seinem Trieb folgen, sondern zur Not darf man das machen in Verantwortung vor Gott. Krieg ist eben eine Realität in der Welt, wie wir leben. Frieden ist die große Hoffnung, keine Frage. Wir haben ja hier bei Micha übrigens gerade von Bethlehem gehört. Das ist eine der ganz wenigen Stellen, nein, die einzige Stelle, wo Bethlehem im Alten Testament erwähnt wird, was manche dann als Hinweis nehmen, damit sei Bethlehem eben als Geburtsort ideologisch da. Ich sage, das ist Material. Viel, viel zu wenig, zumal der Kontext an dieser Stelle eben eingebettet ist in eine Kriegsvision. Und David ist derjenige, der aus Bethlehem kam. Man verbindet diese Idee mit David, der dem Volk den Frieden gebracht hat, aber nicht, weil er so ein gütiger König war, sondern er hat den Frieden immer wieder auch kriegerisch errungen. Jahwe, der Gott Israels, Er aber reißt das Kriegsrecht an sich. Das Volk darf nichts einfach so tun. Das Volk darf nicht seinem Trieb folgen. Jahwe ist derjenige, der es hat. Krieg als Verteidigung, wird hier geschildert, ist möglich. Und List geht vor Kriegsführung. Es ist fast so, als habe Helmut Schmidt damals schon gelegt, der gesagt hat, es ist besser, man macht 1000 Worte, als einen Schuss abzugeben. Und auch da schauen wir mal ins Alte Testament. Ich rufe mir die Seite hier zuerst auf, damit ich sie direkt einblenden kann. Da schauen wir mal in das Buch Numeri, eines der 5 Bücher Mose. Buch Numeri, kleinen Moment. Und da ins 23. Kapitel, die Verse 11 bis 30. Ich blende Ihnen den Text ein. Eine Geschichte, die übrigens sich zu lesen lohnt. Es ist die Geschichte des Propheten Bileam, der von dem König Balak, dem gegnerischen König Balak, genötigt wird, das Volk Israel zu verfluchen. Da gibt es auch die wunderbare Erzählung mit der Eselin des Bileam, die den Engel Gottes sieht. Der Bileam selber ist da blind. Also lesen Sie sich die Geschichte mal durch. Vierte Buch Mose, Buch Numeri, Kapitel 22, 23. Ist einfach eine ganz auf vielen Ebenen eine wunderbar herrliche Geschichte. Aber eben auch eine, wo es um die Vernichtung Israels geht. Balak möchte das Volk Israel vernichten mit List und Tücke. Aber der Gott Israels ist eben auch listig. Er bemächtigt sich nämlich des Propheten Bileam und dreht ihn quasi um. So dass wir folgende Erzählung lesen. Wir fangen ab Vers 11 an. Da sagte Balak, das ist der gegnerische König, da sagte Balak zu Bileam: Was hast du mir angetan? Ich habe dich geholt, damit du meine Feinde verwünschst. Und siehe, stattdessen hast du sie gesegnet. Bileam antwortete und sagte: Muss ich nicht darauf achten, nur das zu sagen, was der Herr mir in den Mund legt? Darauf sagte Balak zu ihm: Geh mit mir an einen anderen Ort, von wo aus du das Volk sehen kannst. Du wirst freilich nur einen Teil sehen, ganz sollst du es nicht sehen. Von dort aus verwünsch es mir. Er nahm ihn mit zum Speerfeld auf den Gipfel des Pisgah, errichtete dort 7 Altäre und brachte auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Widder dar. Bileam sagte zu Balak: Bleib hier bei deinem Brandopfer stehen, ich aber will ihm dort begegnen. Der Herr begegnete Bileam, legte ihm ein Wort in den Mund und sagte: Kehr zu Balak zurück, so sollst du reden. Als Bileam zu Balak kam, siehe, da stand er bei seinem Opfer und die Hofleute Moabs waren bei ihm. Balak fragte ihn: Was hat der Herr gesagt? Da begann Bileam mit seinem Orakelspruch und sagte: Auf Balak höre, lausche mir, Sohn Zippors. Gott ist kein Mensch, der lügt, kein Menschenkind, das etwas bereut. Spricht er etwas und tut es dann nicht, sagt er etwas und hält es dann nicht? Siehe, Segen habe ich empfangen, er hat gesegnet, ich kann es nicht widerrufen. Man erblickt kein Unrecht in Jakob, man sieht kein Unheil in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und königlicher Jubelschall ist in ihm. Gott hat sie aus Ägypten herausgeführt. Er hat Hörner wie ein Widerstier, wie ein Wildstier. Denn kein Zauber wirkt gegen Jakob und kein Orakel gegen Israel. Jetzt sagt man zu Jakob, zu Israel: Was hat Gott getan? Siehe, ein Volk wie eine Löwin, die aufsteht, wie ein Löwe, der sich erhebt. Er legt sich nicht hin, bevor er die Beute gefressen hat und das Blut der Erschlagenen getrunken hat. Da sagte Balak zu Bileam: Wenn du es schon nicht verwünschen willst, dann segne es doch wenigstens nicht. Bileam antwortete Balak: Habe ich es dir nicht gesagt? Ich muss alles tun, was der Herr mir sagt. Darauf sagte Balak zu Bileam: Komm doch, ich will dich noch an einen anderen Ort mitnehmen. Vielleicht ist es Gott recht, dass du mir das Volk von dort aus verwünschst. Balak nahm also Bileam mit auf den Gipfel des Pegor, der auf das Ödland herabschaut. Bileam sagte zu Balak: Bau mir hier 7 Altäre und stell mir hier 7 junge Stiere und 7 Widder bereit. Balak tat, was Bileam gesagt hatte, und brachte auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Widder dar. Es kommt gar nicht zum Krieg. Balak hatte gehofft, Bileam würde einen Fluch auf Israel legen und dadurch das Volk quasi außer Gefecht setzen. Aber Jahwe hat Bileam herumgedreht, sodass er das Volk gesegnet hat, also mit Stärke aufgeladen hat. Das bekommt Balak mit und wird letzten Endes seiner Wege ziehen. Es gibt also einen Beistand für Israel, der einen Angriff Israels gefährlich macht. so eine Art Abschreckungsmodell. Ja, auf einer zweifelsohne hier irgendwie dann doch magischen Ebene, wenn man Fluch als Vernichtung und Segen als Stärkung nimmt, das hat ja schon fast Voodoo-haftes. Ja, das sind sehr, sehr alte Texte. Heute würde man das so mit Sicherheit nicht mehr sehen, gar keine Frage. Aber wir haben hier kriegsvermeidend ein Abschreckungsmodell. Hier der Segen. Sie merken, wie manche politische Überlegungen der Gegenwart sicherlich nicht mit der theologischen Motivation des Segens zu fassen sind. Aber die Idee, ein Volk so stark zu machen durch Beistand, durch Abschreckung, dass ein Angriff abgewehrt wird, weil der Gegner Angst bekommt, sich selbst der Vernichtung heimzugeben, ist nicht so ganz an den Haaren herbeigezogen. Einfach immer nur zu sagen, na, nee, wir tun mal lieber nichts, machen wir uns nicht die Hände schmutzig, scheint nicht der Weg zu sein, der den Frieden sichert. Hier ist es wiederum Gott, der das Subjekt des Handelns ist, der den Seher Biliam, selber kein Jude, gewissermaßen herumdreht, der ihn nötigt, dem Volk Israel Segen zuzusprechen und dadurch das Volk stark macht. Könnte eben aber auch eine List der Kriegsführung sein. Segnen, nicht verwünschen. Das war jetzt ein großer Block und es gäbe sicherlich noch mehr Texte, wo es darum geht, Jahwe tritt als Kriegsfürst auf. Nicht, weil er kriegslüstern wäre, sondern weil er manchmal gezwungen ist, für sein Volk zu streiten. Das Volk darf aber auf keinen Fall alleine streiten. Da, wo das Volk Israel das getan hat, und da gibt es Erzählungen im Alten Testament, geht es dem Volk schlecht. Jahwe, der Gott Israels, er ist der Herr über Leben und Tod. Deshalb sagt er, mein ist die Rache, nicht weil er Rache durstig wäre, sondern weil er auf jeden Fall sagt, dein, o Mensch, ist die Rache auf keinen Fall. Wir haben aber auch hier gerade beim Propheten Micha, im vorletzten Text ja schon gesehen, die große Friedensvision am Anfang, Schwerter zu Pflugscharen. Auch das ist Teil des Alten Testamentes. Und ja, den Text habe ich vorhin auch schon mal angedeutet, gerade in der Advents- und Weihnachtszeit, zumindest in der römisch-katholischen Leseordnung, kommt dieser Text ja sehr häufig vor, aus dem Propheten Jesaja, das 9. Kapitel, da schauen wir mal hinein, eine große Friedensvision im Alten Testament. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattes wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude. Man freut sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock des seines Antreibers, zerbrachst du wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt, die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt, man rief seinen Namen aus: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich es zu festigen und zu schützen durch Recht und Gerechtigkeit von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird das vollbringen. Spätestens hier wird klar, Gott hasst den Krieg. Er will den Frieden. Diese große Vision, wo der Wolf beim Lamm und der Löwe beim Kalb liegt, das ist die eigentliche Vision Gottes. Eine Art paradiesischer Urzustand. Aber diese Welt ist, wie sie ist. Und wenn der Schwache unterdrückt wird, tritt Gott an seine Seite. Der Gott des Alten Testamentes ist ein zutiefst parteiischer Gott. Er steht an der Seite der Angegriffenen, der Unterdrückten, der Armen und Schwachen. Und für die tritt er, wenn es denn sein muss, mit aller Macht und Gewalt ein, aber das Recht bleibt allein in seiner Hand. Niemand darf an seine Stelle treten. Deshalb ruft er dazu auf, den Frieden zu schaffen. Der Mantel mit Blut befleckt muss verbrannt werden. Der Stock des Treibers muss zerbrochen werden. Dem Gegner muss die Waffe aus der Hand genommen und zerstört werden. Der Friede tritt offenkundig nicht von selbst ein. Er muss gemacht, er muss geschaffen, er muss gestiftet werden. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Friedensforschung der modernen Politikwissenschaften unterscheidet zwischen zwei Friedensformen, dem positiven Frieden mit der zunehmenden Gerechtigkeit. Die könnten wir aktiv gestalten. Hand aufs Herz. Sind wir dazu wirklich bereit? Die Diskussionen sind doch in unserem Land in der Gegenwart schon wieder. Ukrainische Flüchtlinge, die vor dem Krieg geflohen sind, muss man denen wirklich noch Bürgergeld bezahlen? Soll man Asylsuchende, die vor dem Krieg geflohen sind, nicht besser nach Albanien erstmal verfrachten und so weiter? Da ist uns doch selber das Hemd und die Jacke näher als die Hose. Wo soll das denn enden, wenn wir jetzt noch dahin gingen und würden sagen, wir schaffen den Frieden positiv, indem wir zur Weltgerechtigkeit beitragen und von unserem Wohlstand etwas in Länder tragen, die wir selber noch nicht bereist haben? Ja, die politische Diskussion möchte ich sehen. Wäre aber eine Möglichkeit, Frieden zu schaffen. Jeder, der nach dem Frieden ruft, könnte doch hier den ersten Schritt tun, aktiv. Der zweite Punkt, den Frieden zu erringen, ist der negative Frieden, die abnehmende Gewalt. Das würde aber nur funktionieren durch Abschreckung, wenn wir dem Gegner in den Arm fallen und ihn entwaffnen. Oder, was leider der Regelweg ist, wenn sich alle müde gekämpft haben, Millionen Tote auf den Schlachtfeldern blieben, Staatslenker ihre eigene Jugend an der Front als Kanonenfutter verheizt haben und niemand mehr da ist, der Krieg führen kann. Das ist der Preis des Friedens. Eines Erschöpfungsfriedens. Eigentlich, wie die Friedensforschung es dann auch konsequent so bezeichnet, eines negativen Friedens. Und dann hören wir aus dem Munde Jesu, und da landen wir jetzt endlich bei Jesus, bei dem berühmten Satz aus den Seligpreisungen, da sind wir im Matthäusevangelium. Ich blende Ihnen die Seligpreisung ein. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Da ist er doch, der friedliche Jesus, der mit säuselnder Stimme, wallendem Haar, blauen Augen und blond, so wird er ja oft bei uns dargestellt. Dabei war es ein Mensch aus der Levante, die damals recht dunkelhäutig waren, etwas kleinwüchsiger, also nicht kleinwüchsig in dem Sinne, vielleicht 1,60 Meter, 1,65 Meter groß, relativ stämmig gebaut und vor allen Dingen krauses schwarzes Haar. So wird Jesus damals ausgewiesen sein, ausgesehen haben, weiß man aus genetischen Untersuchungen, die man an Skeletten vorgenommen hat, die man dort gefunden hat. Ist Jesus wirklich so naiv friedlich gewesen? Wie gesagt, allein die Erzählung der Tempelreinigung, die ich vorhin angedeutet habe, deutet schon hin, der war offenkundig von seiner Persönlichkeit, auch der irdische Jesus, vielschichtiger, als es manch moderne Menschen und Frommen lieb ist. Wir können aber auch noch weiter differenzieren. Wir schauen einmal jetzt rein in das Lukas-Evangelium hinein. Da finden wir die Entsendung der Zwölf mit folgenden Worten geschildert. Fun Fact am Rande: In einer anderen Glaubensinformation habe ich schon mal darauf hingewiesen, dass ein gutes Kapitel später die Entsendung der 72 der Nicht-Apostel, das sind 72 andere, mit Wortgleichlauten stattfindet. Und zu diesen 72 wird gesagt: Wer euch sieht, sieht mich. Nicht zu den Aposteln. Ist aber jetzt nur kleiner Exkurs am Rande. Mir geht es jetzt um Folgendes. Also, er entsendet jetzt die Zwölf. Lukas 9. Kapitel 9, die Verse 1 bis 6. Und, ich wiederhole es nochmal, ein gutes Kapitel später werden die 72 fast wortgleich entsandt. Dann rief er die Zwölf zu sich und gab ihnen die Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und um Krankheiten zu heilen. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Er sagte zu ihnen: Nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Wanderstab und keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und kein zweites Hemd. Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn ihr euch aber die Leute nicht aufnehmen, dann geht weg aus jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Die Zwölf machten sich auf den Weg und wanderten von Dorf zu Dorf. Sie verkündeten das Evangelium und heilten überall. Es geht erstmal hier in dieser Erzählung, Jesus hat im Prinzip Mitarbeiter gesucht, an die er jetzt Aufgaben entsprechend delegiert. Das sind die Zwölf. Die sollen jetzt umherziehen. Sein Ziel ist nicht, dass sich alle zwingend bekehren sollen. Das Evangelium soll möglichst überall verkündet werden. Deswegen sollen sie auch keine Zeit verschwenden, da, wo sie nicht entsprechend auf guten Boden stoßen, auf fruchtbaren Boden stoßen. Aber er gibt eben eine bemerkenswerte Anwendung, Anweisung: Nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Wanderstab und keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und kein zweites Hemd. Und sie sollen zu zweit gehen. Wird hier ein Armutsideal gepredigt? Sieht auf den ersten Blick ja so aus. Wir schauen gleich eine zweite Stelle an, wo da ein Fragezeichen hingehört. Und ich spoilere jetzt schon mal etwas. Hier geht es nicht um ein Armutsideal, hier geht es um äußere Sichtbarmachungen. Bei uns ist nichts zu holen. Die Wege damals waren durchaus gefährlich. Man war unterwegs. Wegelager waren da, keine Seltenheit. Sie erinnern sich an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo einer unter die Räuber fällt. Wenn man äußerlich besitzlos war, ließen die Räuber von einem ab, weil es zu gefährlich war, die anzugreifen. Da war ja sowieso nichts zu holen. Also es geht hier nicht um ein Armutsideal, sondern es geht um Darstellung von nicht Wehrlosigkeit, sondern bei uns ist nichts zu holen. Da schauen wir jetzt gleich mal drauf, aber ich sehe gerade, dass Stefan hier im Webinar eine Frage gestellt hat. Die schiebe ich kurz dazwischen. Ich lese die mal vor. Aber waren die Landnahmekriege nicht Angriffskriege, die das Volk Israel im Buch Josua jenseits des Jordan geführt hat? Krieg wurde scheinbar nicht nur defensiv geführt. Das ist durchaus richtig. Wobei die Landnahmekriege wir heute so vorstellen, dass das Land komplett besetzt war. Das war es nicht. Wir haben damals eine Standeskultur, eine Städtekultur gehabt, wo einzelne Siedlungen waren. Und so dass viel Platz auch noch da war, wo man sich entsprechend ansiedeln konnte. Da kam es aber zweifelsohne zu Konflikten mit ansässigen Bevölkerungen. Wer da wen zuerst angegriffen hat, müsste man im Detail mal gucken. Moab, der König Balak, den wir gerade im Buch Numeri hatten, der gehört ja in diese Landnahmekriege ein. Da ist Moab, der König Balak, der Aggressor, der das Volk Israel vernichten will. Also von daher muss man hier sicherlich nochmal in anderen Kategorien denken, wie wir es heute haben. Es sind keine Eroberungskriege gewesen, wie wir die heute haben, wo man dann Land gewinnen will, sondern es sind eher kleine Scharmützel gewesen, die sich vor Ort ausgetragen haben. Wir dürfen uns auch die Heerscharen damals nicht so riesengroß vorstellen. Da haben eher Gruppen von 50, 60 Mann gegeneinander gekämpft. Teilweise waren es größere Heere, wenn König David zum Beispiel die Stadt Jerusalem, damals die Stadt der Jebusiter, angreift, da wird es eine größere Heermenge gewesen sein. Also ein Landnahmekrieg, wie man das heute legendarisch so sagt, hat nicht so ausgesehen, wie wir heute etwa große Eroberungskriege führen. Die werden das Land eigentlich eher friedlich besiedelt haben und dann wird es zu lokalen Konflikten gekommen sein, wenn es um Besitztümer gab. Das muss man als solches an dieser Stelle einfach erstmal zur Kenntnis nehmen. In der Rückschau, ja. In der Rückschau, und da haben Sie völlig recht, wird natürlich daraus eine große Göttergabe oder eine große Gabe Gottes, der dann das Volk geschenkt hat. Aber das Land Kanaan, das verheißene Land, wo schließlich Israel ansässig wird, mit später dem Nordreich und dem Südreich, war nie rein israelisch. Es war immer eine Mischbevölkerung da. Die Philister waren da, die Phönizier waren da, die Kanaaniter waren da. Letzten Endes ist der Konflikt, den wir heute im Nahen Osten haben, in diesem Sinne, es ist viel, viel komplexer, ich weiß es, aber in diesem Sinne eine Geschichte, die 3000 Jahre auf dem Buckel hat. Der Nahe Osten, die Levante, gehörte nie einem Volk allein, sofern Land überhaupt einem Menschen gehören kann. Aber das ist eine ganz, ganz andere Frage. Also von daher gebe ich Ihnen nur bedingt recht, weil es in dem Sinne keine Angriffskriege waren, sondern es war eine Besiedlungsaktion, bei denen es zu lokalen Scharmützeln gekommen ist. Ja, und im Buch Numeri haben wir sogar die Erzählung, wie Mose Kundschafter ausschickt, um zu erkunden, ist denn da friedlich, ein friedlicher Einzug möglich? Und dann kommen die Kundschafter ja zurück, haben reiche Früchte, also offenkundig ein fruchtbares Land, in dem es Nahrung für alle satt gibt, aber die berichten auch von großen Kriegern, sodass das Volk Angst bekommt und eben nicht hineinzieht. Es wird diese Konflikte gegeben haben, aber es ist sicherlich keine große Eroberungsaktion gewesen, wie man dann, die sie dann legendarisch als Siegeserzählung des Volkes Israel verklärt. Das habe ich ja am Anfang der heutigen Glaubensinformation gesagt. Es ist immer auch eine Perspektive, aus der man schreibt. Abgesehen davon, in der Geschichte Israels geht ja zuerst das Nordreich verloren an die Assyrer, später das Südreich, Judäa, durch die einwandernden Perser mit dem babylonischen Exil. Also die Stärke Israels in dieser Zeit ist immer auch relativ gewesen. Es gibt im Alten Testament da sogar den sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang, der diese Frage dann eben stellt und sagt immer dann, wenn Israel halt sich von Gott abgewendet hat, dann ging es ihm schlecht. Auch da bleibt der Topos letzten Endes erhalten. Steht Israel zu Gott, ist es stark, kann sich auch gegen seine Feinde verteidigen, wird vielleicht sogar Angriffskriege führen. Die Frage ist, in welchem Namen? Was wir hier im Alten Testament gelesen haben, ist, dass Gott den Angriffskrieg als solches nicht will. Es sei denn, das Volk gerät in eine existenzielle Bedrohung hinein. Vielleicht das mal als kursorische Antwort auf Ihre Frage. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, ich habe die einigermaßen angemessen beantworten können. Wir schauen mal, wir waren noch beim Lukas-Evangelium. So, diesen kleinen Exkurs müsste ich haben. Also, wir merken uns hier die Entsendung der Zwölf, kein Armutsideal, sondern eher das Sichtbarmachen von Besitzlosigkeit. Ich sag mal, bei uns ist nichts zu holen, es lohnt sich nicht, uns anzugreifen. Wir schauen jetzt weiter und machen einen großen Sprung im Lukas-Evangelium. Wir springen nämlich jetzt in die Szene des letzten Abendmahls. Unmittelbar vor der Verhaftung Jesu. Die Schlinge um Jesus zieht sich zu. Er merkt, dass er in eine zunehmende existenzielle Bedrohung gerät. Seine Sprache wird übrigens auch drastischer. Und da lesen wir doch tatsächlich im Kapitel 22, Verse 35 bis 38 folgendes. Dann sagte Jesus zu ihnen: Als ich euch ohne Geldbeutel aussandte, ohne Vorratstasche und ohne Schuhe, habt ihr da etwa Not gelitten? Sie antworteten: Nein. Dann sagte er zu ihnen: Jetzt aber soll der, der einen Geldbeutel hat, ihn mitnehmen und ebenso die Tasche. Wer dies nicht hat, soll seinen Mantel verkaufen und sich ein Schwert kaufen. Denn ich sage euch, an mir muss sich erfüllen, was geschrieben steht. Er wurde zu den Gesetzlosen gerechnet. Denn alles, was über mich gesagt ist, geht in Erfüllung. Da sagten sie: Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er erwiderte: Genug davon. Eine bemerkenswerte Szene, die manch einen auch verstört. Gerade wenn sie den Friedensfreak Jesus im Kopf haben, ist sie verstörend. Er empfiehlt hier, ein Schwert zu kaufen. Was meint er damit? Wir sehen erstmal, er hebt hier die Szene aus der Entsendung der Jünger nicht wirklich auf, sondern die hatte ihren Platz. Gewissermaßen ein Sicherheitshinweis, damit ihr euch sicher durch die Gegend bewegt. Wenn ihr da ein Schwert bei euch tragt, dann werdet ihr sofort als angriffslustig gekennzeichnet werden. Jetzt aber tritt eine Situation ein, in der seine Verhaftung unmittelbar bevorsteht. Er wird den Gesetzlosen zugerechnet werden. Er wird hingerichtet werden. Er ahnt es am Kreuz als Gottverfluchter, als Hochverräter. Jeder. Und jede, die in seiner Gefährtenschaft sind, stehen damit in der Gefahr, selbst verhaftet zu werden, seinem Schicksal zu folgen. Und in diese Situation hinein ermächtigt er seine Jünger, sich verteidigen zu dürfen. Er ermöglicht ihnen die Selbstverteidigung. Ethisch ist Selbstverteidigung möglich. Jesus sagt: Kauft euch ein Schwert. Jetzt gehen die hin und sagen: Guck mal, wir haben hier Schwerter, da sind schon zwei. Und dann sagt er: Genug davon. Der entscheidende Unterschied ist, es geht nicht um den Besitz von Schwertern an sich, sondern wofür willst du sie haben? Jesus erlaubt sozusagen die Selbstverteidigung. Die Angriffs- und Kampfeslust untersagt er. Die Jünger sind ja stolz. Guck mal, wir haben hier zwei Schwerter. Und wenig später im Garten Gethsemane wird Petrus ja sogar das Schwert ziehen, um ihn zu verteidigen. Und da sagt er: Steck dein Schwert in die Scheide. Im Matthäusevangelium schauen wir uns diese Stelle mal eben an. Da ist sie noch drastischer geschildert. Die Verhaftungsszene. Wir sind Matthäus. Und da, ich muss die Stelle eben suchen, Kapitel 26, Verse 51 folgende. Blätter, Blätter, Blätter. Jesus erwiderte ihm: Freund, dazu bist du gekommen. Da gingen sie auf Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest. Und siehe, einer von den Begleitern Jesu, in anderen Evangelien wird klar, es ist der Petrus, und siehe, einer von den Begleitern Jesu streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug auf den Diener des Hohenpriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm: Steck dein Schwert in die Scheide, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Eine unzweifelhafte Warnung, was sich hier im Lukas-Evangelium verdichtet. Und ich führe da immer wieder Diskussionen zu. Ich denke mir das nicht aus. Es steht da. Sie haben es gerade lesen können. Jesus erlaubt es. Er weist seine Jünger sogar an. Kauft euch ein Schwert, damit ihr euch verteidigen könnt. Dann kommen die und sagen: Wir haben das schon. Dann sagt er: Genug davon. Und als das Schwert zum Zwecke des Angriffes gezogen wird, sagt er: Steckt dein Schwert in die Scheide. Wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert umkommen. Man könnte es verdichten auf die Aussage: Jesus erlaubt Selbstverteidigung, verbietet kampfeslustige Angriffswut. Gibt es eine Pflicht zur Selbstverteidigung? Jesus selbst trifft für sich subjektiv ja eine andere Entscheidung. Er sagt sogar Folgendes. Da sind wir wieder im Matthäusevangelium. Da geht nämlich der Anschluss, Vers 53. Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken, wenn ich ihn bitte? Legionen, ein militärischer Begriff. Wenn Jesus gewollt hätte, hätte er den Vater gebeten und 12 Legionen Engel hätten sein Leben gerettet. Aber Jesus entscheidet sich subjektiv, den Weg der Gewaltfreiheit zu gehen. Ein hohes ethisches Potenzial in dieser Entscheidung, das er subjektiv trifft. Und jetzt ist wichtig, dass er niemandem anderen abverlangt. Das ist ein Ideal. Und wer diesem Ideal subjektiv folgen kann, möge dem folgen. Das ist ethisch top. Er erlaubt aber trotzdem, sein Leben zu verteidigen. Er verbietet angriffslustige Kampfeswut. Jesus war alleinstehend. Er hatte keine Kinder. Wie wäre es gewesen, wenn Jesus verheiratet gewesen hätte, wäre und hätte Kinder gehabt? Hätte er diese Entscheidung genauso getroffen? Im Lukas-Evangelium eröffnet er den Weg, denn die Jünger hatten Frau und Kinder, hatten Haus und Hof. Und wir haben eine Folge in der Glaubensinformation gehabt, wo es genau darum ging. Die Gefährtenschaft war keine auf Lebenszeit, sondern auf Zeit. Das war ein Projekt auf Zeit, das vielleicht 6, 7 Monate umfassen sollte. Die gingen ja sogar nach der Kreuzigung zurück nach Galiläa, wieder zu ihren Schiffen auf den See Genezareth, um zu fischen. Sie gingen zurück zu ihren Familien. Wenn man Familie hat, denkt man über Selbstverteidigung anders nach, als wenn man einen einsamen Heldentod als Single sterben kann. Jesus zwingt hier niemanden. Es gibt dieses hohe ethische Ideal, ja, er erlaubt die Selbstverteidigung, aber er verbietet Angriffslust. Und Jesus anerkennt die Realität des Soldatentums. Da finden wir auch eine bemerkenswerte Stelle, nämlich im Lukas-Evangelium, Kapitel 3, Vers 14. Auch Soldaten fragten ihn, was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen, misshandelt niemanden, erpresst niemanden, begnügt euch mit eurem Sold. Er sagt nicht desertiert, er sagt nicht verlasst das Heer. Er sagt, ihr müsst euren Beruf ausüben, aber tut es gerecht. Erpresst niemanden, misshandelt niemanden, begnügt euch mit eurem Sold. Dieser Jesus ist kein Freak. Dieser Jesus ist dem Leben nah. Er anerkennt die Realität, wie sie nur ist. Und jetzt zur Frage des Abends. Kriegsdienstverweigerung oder Wehrdienst? Kann man sich da so einfach auf Jesus berufen? Ja, selbst die Idee, sich auf die 10 Gebote zu berufen, du sollst nicht töten, steht so dort nicht. Da steht wortwörtlich, du sollst nicht morden. Die Tötung wird nicht verboten. Wir hätten sonst nämlich ein Problem, Schlachtereien zu betreiben. Denn da steht nicht, du sollst keine Menschen töten, morden, sondern da steht, töten, allgemein das Leben. Du sollst nicht morden, so lautet das Gebot wortwörtlich. Auch darauf kann man sich nur schwerlich berufen. Es sei denn, man würde in diese unselige Debatte einsteigen, die wir Anfang der 90er hatten, sind Soldaten Mörder? Ein Gericht hat das als Äußerung der freien Meinungsäußerung erlaubt. Ich bin da vorsichtig. Mag Soldaten geben, die der Weisung Jesu nicht folgen, die wir gerade aus dem Lukas-Evangelium gehört haben. Aber erstmal steht ja, und das habe ich eingangs der heutigen Glaubensinformation schon erwähnt, vor einem ethischen Dilemma, aus dem weder der Kriegsverweigerer noch der Soldat so einfach entrinnen kann. Der eine sagt, ich bin bereit, mit der Waffe in der Hand zur Verteidigung der Freiheit einzutreten und damit auch gegebenenfalls die Tötung von Menschen in Kauf zu nehmen und das auf meine Seele, auf mein Gewissen zu nehmen. Der andere sagt, ich kann auf keinen Fall Menschen töten, es geht auf gar keinen Fall, muss aber im Zweifelsfall mit ansehen, dass unsere Freiheit zugrunde geht, weil der Feind halt mit wehrlosen Kriegsverweigerern relativ kurzen Prozess machen wird. Sind die einen jetzt ethisch hochstehender als die anderen? Es bleibt letzten Endes genau jene individuelle Entscheidung, wie wir sie bei Jesus sehen, der für sich entscheidet, ich werde mein Leben opfern, aber er verlangt keinem anderen ab, es genauso zu tun. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, Anfang der 90er Jahre, da habe ich den Kriegsdienst verweigert. Angesichts der großen Kriege, die wir in der Gegenwart haben, etwa dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, frage ich mich schon, was hätte ich gemacht, was würde ich machen, wenn unser Land jetzt angegriffen wäre? Man kann aus dem Sessel heraus bei der Tagesschau große Reden schwingen. Man kann auf Rednerpulte steigen und große Reden über den Frieden schwingen, man müsse verhandeln. Ja, sind wir denn überhaupt in der Lage, als Verhandlungspartner in Frage zu kommen? Sind wir überhaupt Verhandlungspartei? Hat uns jemand gebeten, als Vermittler aufzutreten? Was für eine Hybris verbreitet sich denn da? Wir sind nicht das angegriffene Land, noch nicht. Und wenn wir angegriffen würden, was Gott verhüten möge, stehen wir dann auch da und sagen, bitte nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Antwort darauf. Es ist eine Antwort, die sich jede und jeder Einzelne für sich geben muss. Dieses ethische Dilemma löst sich aber eben auch nicht auf, selbst wenn ich die Entscheidung für mich getroffen habe. Was nur klar geworden ist, das mag manche enttäuschen, eine einfache Berufung auf Jesus ist eben nicht möglich. Ich höre dann oft, was hat Jesus denn gesagt? Dann sage ich, ja, Lukas, kauf dir ein Schwert. Steht da. Dann sagt, kann nicht sein. Ja, ich sage, lies nach. Sage, denke ich mir nicht aus. Steht da. Jesus sagt aber auch, selig die Frieden stiften. Ja, das sagt er auch. Man kann sich nicht weder für das eine noch das andere einfach auf Jesus berufen. Die Bibel ist, wie gesagt, nicht naiv. Weder im Alten noch im Neuen Testament. Sie ist vor allen Dingen nicht schwarz-weiß, Alte Testament so, Neue Testament so. Die Antwort der Bibel ist differenziert. Staaten können freilich nicht individualisiert handeln. Staaten haben die Verpflichtung und die Verantwortung, ihre Bevölkerung, die auf ihrem Gebiet lebenden Menschen zu schützen. Das, was ich für mich persönlich entscheiden kann, und das Grundgesetz unserer Bundesrepublik Deutschland ermöglicht mir im Artikel 4 diese Gewissensentscheidung persönlich treffen zu können, was viele Staaten gar nicht haben. Ich darf in diesem Land für mich subjektiv eine Entscheidung treffen. Der Staat muss mich schützen, ob ich die Entscheidung so oder anders treffe. Wenn ich sage, ich kann auf gar keinen Fall eine Waffe in die Hand nehmen, wird es jemand anders geben, der für sich die Entscheidung trifft, ich kann es, der im Zweifelsfall mein Leben mitbeschützt. Auch das muss man sich an dieser Stelle klar machen. Das Individuum kann deshalb sehr wohl anders entscheiden, vor allem aber mit Blick auf das eigene Schicksal, die Inkaufnahme moralischer Dilemmata bleibt. Und so möchte ich hier am Schluss des heutigen Abends mit einem Zitat aus dem ersten Buch der Makkabäer enden. Das ist eine Schrift aus dem Alten Testament, in der es um einen Befreiungskampf geht. Die Makkabäer waren, wenn man so will, Guerillakämpfer, die gegen die hellenistische Besatzung kämpften. Und wir hören in diesem ersten Makkabäerbuch im Kapitel 11, Vers 51 Folgendes. Sie warfen die Waffen weg und schlossen Frieden. Die Juden aber wurden vom König und von allen Untertanen, seinen Untertanen geehrt. Man sprach von ihnen in seinem ganzen Reich und sie kehrten mit reicher Beute nach Jerusalem zurück. Das Volk Israel hat sich hier als stärker erwiesen und der Krieg endet, indem die Waffen niedergelegt werden. Und dann kann auch für beide genug übrig bleiben. Die Juden kehrten nach Jerusalem zurück. Jerusalem sollte ja vernichtet werden. Mit dem Wegwerfen der Waffen könnte es anfangen. Ein schöner Traum. Wird Putin ihm folgen? Wird die Hisbollah aufhören, Israel zu beschießen? Wird die Hamas ihre krude Ideologie aufgeben? Wird der Iran endlich begreifen, dass Frieden nur sein kann, wenn man andere auch leben lässt? Wird in Afrika der furchtbare Krieg, der Hunderttausende zum Opfer gefordert hat, endlich aufhören, damit Menschen Mensch sein dürfen? Ich weiß es nicht. Es ist eine große Utopie. Sind wir bereit, für die Gerechtigkeit von uns etwas zu geben, was eigentlich uns gehört? Die nächste Glaubensinformation findet hier an dieser Stelle statt. Ich muss kurz vorblättern. kann ich Ihnen das Datum sagen, am 6. November. Dann lautet das Thema, wenn Gott Gerechtigkeit schafft, über das jüngste Gericht. In einer gewissen Weise eine Fortführung des heutigen Abends, denn Gott ist es, der Gerechtigkeit schafft im jüngsten Gericht. Schauen wir aber mal, wie kann es denn so aussehen, dieses jüngste Gericht. Also, wenn Sie möchten, sind Sie hier in 2 Wochen sehr gerne wieder willkommen. Bis dahin wünsche ich Ihnen, bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In Tagen wie diesen ist es mir ein Bedürfnis, immer wieder zu sagen: Shalom al Yisrael, Frieden über Israel, in allen da draußen ein herzliches Glück auf!